Hallo, wir begrüßen euch herzlichst zu unserem neuen Podcast-Format. Hier bekommt ihr Informationen aus unserem Rettungsdienst, aus den Krankenhäusern und aus der Welt der Notfallmedizin.
So, herzlich willkommen zum heutigen RAN-Podcast. Schwerpunkt heute soll sein Palliativmedizin. Und da habe ich das Glück, mit Dr. Karen Hamel aus dem Krankenhaus in Buchholz hier in ihrem Büro zu sitzen. Es ist ungefähr 25 Grad warm.
Ich glaube 28.
Es ist Sommer. Und wir können Sie alle Fragen rund um Palliativmedizin fragen, die wir als Rettungsdienstler vielleicht haben. Und Karen, vielleicht magst du einmal kurz zu dir sagen, was deine Schwerpunkte so sind.
Ja, also erstmal hallo. Mein Name ist Karen Hamel. Ich bin hier im Hause schon seit 2000. Ich bin Internistin, Palliativmedizinerin, Geriaterin und Psychoonkologin und habe, als ich die psychoonkologische Weiterbildung gemacht habe, gedacht, das reicht irgendwie nicht, wenn man die Patienten in palliativen Situationen kennenlernt und psychisch beraten soll. Und aus dem Grunde habe ich dann noch den Palliativmediziner im Nachhinein angeschlossen und wir haben hier im Hause seit 2013, glaube ich, ungefähr die Palliativmedizin so ein bisschen mehr ins Leben gerufen.
Für uns als Rettungsdienstler ist Palliativ ein Fremdwort. Was ist denn Palliativmedizin? Kannst du uns mal kurz mitnehmen, was das bedeutet?
Ja, letztendlich ist es eigentlich aus dem Lateinischen, also das Wort an sich kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich Pallium ist der Mantel. Und rein bildlich möchte man eigentlich um die zerbrechlichen Patienten mit hoher Symptomlast einen Mantel legen, um sie zu schützen und vor allem, was noch irgendwie kommt, bewahren. Und die Palliativmedizin hat sich in den letzten Jahren unheimlich ausgedehnt, möchte ich mal so sagen. Früher hat man immer die Palliativmedizin erst so ganz zum Ende, also am Tod irgendwie im Kopf gehabt. Und das ist auch noch bei vielen Patienten so drin, dass sie denken, wenn wir uns vorstellen, ach, ist es schon soweit, muss ich jetzt morgen sterben? Heutzutage ist die Palliativmedizin schon in Phasen, wo die Erkrankungen eigentlich noch über Jahre gehen können, mit ins Spiel gekommen, aber die Patienten können eben auch durch die Palliativmedizin, wenn sie sinnvoll gestaltet ist, länger leben. Und da wir zusätzlich zu den Chemotherapeutika innerhalb der letzten Jahre ja auch noch andere Möglichkeiten der onkologischen Systemtherapie gekriegt haben, gibt es eben Beispiel Bronchialkarzinom, wo die Patienten früher irgendwie 8 bis 10 Monate gelebt haben, können die nun durch eine Immuntherapie eben doch noch auch Jahre erreichen. Und ja, da ist es sinnvoll, wenn die Palliativmedizin auch schon früh bei Symptomlast, wie Luftnot, mit ins Spiel kommt. Und die Patienten haben, wenn sie eine bessere Lebensqualität haben, häufig auch eine bessere Lebensquantität. Also die Zeit wird länger. Ja,
die Teufelzeit wird besser und länger.
Besser und länger.
Also habe ich jetzt verstanden, dass Palliativmedizin dieser Mantel ist und dass es eben nicht heißt, auf den Tod warten. Und betrifft das nur Krebspatienten oder können das auch andere Patienten sein? Du sagtest ja quasi, das beginnt zum Teil schon viel früher mit der palliativen Begleitung.
Ja, also wenn wir gerade mal jetzt zum Beispiel an die ausgebrannten Herzinsuffizienzen gucken, also die Patienten, die eine schwere Herzinsuffizienz haben über Jahre und immer über an Luftnot irgendwie leiden, da denken ja viele nicht daran, dass man denen eventuell die Luftnot auch mit Opioiden nehmen kann. Und manchmal gibt es eben Patienten, da ist jetzt nicht irgendwie noch eine Herzklappenoperation vorgesehen oder da wird nicht irgendwie durch eine Stimulation noch eine Besserung erreicht. Die haben über Jahre Symptomlast. Und auch da kann man helfen. Oder die schweren, ausgebrannten COPDisten brauchen häufig vielleicht schon mal eher Palliativmedizin. Und natürlich gibt es auch neurologische Erkrankungen, wo man an Palliativmedizin denken kann. Also das schreckliche Sinnbild, was wir alle so ein bisschen immer im Kopf haben, ist die ALS.
Ja.
Patienten, die hinterher alle irgendwie in der Palliativmedizin landen.
Okay.
Manchmal denke ich so bei schwer einstellbaren Parkinson-Patienten, wenn die hier bei uns im Krankenhaus schon irgendwie das fünfte Mal in eine Aspirationspneumonie reingekommen sind,
ja,
dass da vielleicht mal ein Gespräch mit dem Palliativmediziner und den Angehörigen und dem Patienten sinnvoll wäre, ob das denn immer alles noch so im Sinne auch ist von den Patienten.
Ja, verstehe, natürlich. Das heißt, für uns als Rettungsdienst würde ich jetzt erstmal sagen, auch wenn wir die Information bekommen, es ist ein Palliativpatient, dann kann das bedeuten, dass wir eine ganz normale Versorgung machen. Also es kann eine ganz normale Herzinfarktversorgung sein, kann eine Lungenentzündung sein, kann eine Sepsis sein. Das heißt also, möglicherweise ist unser Behandlungsauftrag, wird davon gar nicht berührt. Das heißt also nicht, palliativ heißt keine Therapie, sondern wahrscheinlich gucken, was der Patient für eine Therapie will, oder?
Ja, und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, was sich jeder klar machen kann, ist, dass palliativ heißt ja, dass eine Erkrankung nicht mehr kurativ behandelt werden kann. Das heißt, die wird nicht ausbehandelt, man ist danach nicht wieder gesund, sondern diese Erkrankung, die hat man bis zum Lebensende. Und zum Beispiel ein metastasiertes Mammakarzinom, also ein Brustkrebs mit Knochenmetastasen und Lebermetastasen, die Leute können extrem lange durch die Therapie leben.
Können extrem lange leben, genau, okay.
Und also damit meine ich jetzt irgendwie dadurch, dass man irgendwie so gute Chemotherapien und antihormonelle Therapie hat, kann eine Patientin mit einem Brustkrebs eben 10-12 Jahre leben, auch wenn sie schon Knochenmetastasen hat.
Okay, ja.
Und es wäre fatal zu sagen, wenn diese Frau jetzt einen Herzinfarkt kriegt, und die ist vielleicht irgendwie 38 und hat zwei Kinder, die ist ja palliativ, weil sie hat eine Erkrankung, die chronisch ist.
Ganz genau.
Da wollen wir jetzt nichts mehr tun.
Ja.
Doch, natürlich kriegt die einen Stent, die kriegt eine Koronarangiographie, die kriegt einen Stent beim Herzinfarkt und wird behandelt, damit sie eben auch weiterhin damit gut leben kann.
Toll, ja genau. Das heißt, wir dürfen uns das an der Stelle nicht die Scheuklappen aufsetzen, sondern müssen weiterhin ganz normal denken. Es ist eine ganz andere Situation, andere Erkrankung, wie du schon sagst. Und die kann man ja gut behandeln.
Also damit ist es eben eigentlich so wie immer in der Medizin. Es ist nicht alles irgendwie ganz starr und festgeschrieben.
Ja.
Und palliativ heißt nicht gleich, der stirbt übermorgen.
Palliativ heißt nicht gleich, der stirbt übermorgen, ganz genau. Super, das ist ja für uns schon mal gut mitzunehmen. Das bin ich schon mal sehr dankbar dafür. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns alle nochmal klar machen, das ist nicht der Stempel für, wir müssen hier nichts tun, sondern es ist vielleicht sogar der Auftrag, denkt noch ein bisschen genauer nach, wie wir das sozusagen am besten managen, diese neue Situation.
Und das kann natürlich trotzdem so sein, dass ein Patient mit einer palliativen Erkrankung, der zu Hause auch schon mit einem SAPV-Pflegedienst, können wir vielleicht gleich nochmal zukommen.
Sag nochmal, was SAPV bedeutet?
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung.
Also ein Pflegedienst nur für Palliativpatienten, spezialisiert.
Ja, genau, der spezialisiert ist, um eben die Symptomlast, die bei diesem Patienten auftreten kann, gut im Griff zu haben zu Hause und eigentlich auch Krankenhausaufenthalte mit vermeiden soll, eben weil die Symptomlast zu Hause optimiert eingestellt werden soll. Wenn so ein Patient zu Hause eine Notfallsituation hat, meinetwegen, nehmen wir ein Beispiel. Ist okay, wenn wir Beispiele nehmen?
Auf jeden Fall.
Das macht es ja ein bisschen anschaulicher. Patient mit einem Magenkarzinom, der nicht mehr operiert werden kann, der vielleicht eine palliative Chemotherapie aber kriegt für das Magenkarzinom und der jetzt aus diesem Magenkarzinom blutet.
Ja.
Ist zu Hause blass, kaltschweißig und die Ehefrau ruft den Rettungsdienst, dann ist es natürlich schwierig. Dann wird der natürlich sagen, so schweißig und blass wie der ist, dem geht es ja natürlich nicht gut in dieser Situation.
Mhm.
Der wird auch sagen, ich möchte, dass alles getan wird, weil die Situation ja schwer auszuhalten ist.
Ja, weil die schwer auszuhalten ist, genau. Ja.
Aber für alle, für den Rettungsdienst vielleicht in dem Moment auch.
Für den Rettungsdienst auch,
genau. Aber dann wäre es natürlich toll, wenn irgendwie eigentlich in solch einer Situation auch irgendwie mehr Informationen für den Rettungsdienst vorliegen könnten, sollen wir den Patienten jetzt wirklich noch ins Krankenhaus fahren? Soll der wirklich noch Blutkonserven kriegen? Kann man dann noch irgendetwas machen? Das, glaube ich, ist eine Überforderung für den Rettungsdienst. Das kann der in dem Moment gar nicht irgendwie alles einschätzen. Mhm. Es wäre natürlich klasse, wenn man dann in dem Moment mit dem palliativen Pflegedienst, der da zu Hause ist, irgendwie Rücksprache halten kann.
Ja, okay.
Vielleicht
ja.
Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass man weiß, ob das wirklich so gewollt und gewünscht ist, wenn der Patient noch in die Klinik geht.
Wir nennen das Nutze alle Ressourcen. Mhm. Das ist bei uns beim Team Resource Management so ein Leitsatz. Und genau, also der Palliativdienst, der kennt wahrscheinlich ja mit der professionellen Distanz, kennt den Wunsch von Patienten und Angehörigen ganz gut.
Manchmal, wenn der ganz frisch drin ist, auch nicht. Aber ja, auch wenn der schon ein bisschen da etabliert ist, sicherlich schon.
Und sowas auch in der Patientenverfügung, wird das auch so gut niedergeschrieben, dass man damit...
Das kann man hoffen, dass das alles gut vorbereitet ist.
Ja.
Aber ich glaube, in der Realität sind wir da immer noch verbesserungswürdig.
Okay. Also wir haben in der Vergangenheit ja häufig das Problem gehabt, dass der Rettungsdienst viele medizinische Entscheidungen nicht alleine treffen kann, weil das eben ärztliche Entscheidungen sind. Nun haben wir seit kurzem die Telemedizin hinzugenommen. Das heißt, wir können also, auch ohne dass der Notarzt hinzukommt, können wir über Telefon und Videokamera, können wir sozusagen uns einen Arzt hinzuschalten, der an einem Bildschirm in einer Leitstelle sitzt. In diesem Fall ist das auch in Niedersachsen. Das ist der Telenotarzt.
Oh.
Und der Telenotarzt kann dann dieses Team beraten und kann eben auch ärztliche Arbeit machen. Der kann aufklären, der kann auch Transportverweigerungen entgegennehmen. Der kann auch Medikamente anordnen, die der Notfallsanitäter sonst vielleicht nicht geben dürfte.
Mhm.
Und der könnte auf so eine Art von Hinweis, könnte der Rücksicht nehmen.
Mhm.
Was vielleicht nicht jeder Mitarbeiter machen kann. Also wenn ich jetzt einen Patienten Verfügung hätte, dann wäre das für den Mitarbeiter, der das einfach nur durchliest, schwierig darauf Rücksicht zu nehmen, aber mit ärztlicher Begleitung gar kein Problem. Da wäre man natürlich dankbar für etwas, was so ein bisschen plakativ ist,
ja,
was so ein bisschen einfacher ist.
Ja. Ja.
Als Ampel oder ne, sowas.
Genau, da gibt es ja in anderen Landkreisen durchaus so Ideen und da gibt es auch schon gute Schriftstücke, die da angefertigt wurden mit einer Ampel und einem Ampelsystem, die auch schon in einigen Pflegeheimen eingeführt worden sind. Das wäre super, wenn wir sowas erarbeiten könnten für unser Landkreis.
Und ich glaube, genau, das wäre euer Wunsch als Palliativmedizinerin, Palliativmediziner, ne, dass wir für die Patienten eine Lösung schaffen, dass die sozusagen Entscheidungen treffen können, wenn sie gerade nicht in der Notfallsituation sind. Und die dann so transparent für den Rettungsdienst sind, dass sie auch Berücksichtigung finden können.
Genau, es ist gar nicht so für uns der Wunsch, sondern ich glaube, es wäre insgesamt auch für euch einfach super hilfreich, wenn ihr solche klaren Schriftstücke hättet, ohne ganz viel auch eine Patientenverfügung durcharbeiten zu müssen.
Ganz genau, also für uns ist es tatsächlich genau dieser Konflikt häufig, dass wir ja... an den Patientenwillen gebunden sind. Sonst würden wir potenzielle Körperverletzungen betreiben oder begehen. Und wir müssen das respektieren. Wenn der Patient uns eine Grenze nennt oder schreibt, müssen wir die respektieren. Wenn er sagt, ich möchte nicht wiederbelebt werden, müssen wir das respektieren. Wenn er es schriftlich gemacht hat, dann ist es besonders gut, wenn er nicht mehr reden kann. Da wäre natürlich so ein System von Informationen wäre total hilfreich.
Mhm.
Wir haben ja schon im Vorfeld besprochen, wir versuchen, so ein System hier im Landkreis so bekannt zu machen, dass die Pflegeeinrichtungen und die Hilfseinrichtungen das vielleicht nutzen und dann werden wir als Rettungsdienst sehr gerne darauf Rücksicht nehmen. Denn eins ist eben klar, wir wollen auf gar keinen Fall natürlich gegen den Patientenwillen handeln. Und wir verstehen, oder hast du ja gerade auch selbst gesagt, es ist diese Hilflosigkeit, wo das Symptom so stark wird, dass man sich es vielleicht gar nicht vorstellen konnte. Und dass dann Menschen dann doch eben um Hilfe rufen, weil sie mit der Situation überfordert sind, oder?
Klar, auf jeden Fall. Und wenn zu Hause eine Überforderung ist und das auch nicht jetzt durch einen Palliativmediziner vor Ort oder einen Pflegedienst vor Ort zur Ruhe gebracht werden kann, dann glaube ich, ist auch immerhin weiterhin der Weg ab ins Krankenhaus, weil das kriegt man dann zu Hause, glaube ich, gar nicht stabilisiert als Rettungssanitäter, wenn man dann mal eben kurz reinkommt in die Situation, will ich sagen.
Okay, genau. Also genau, auch die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter haben ja jetzt in ihrer Ausbildung auch einen sehr großen Anteil in Kommunikation.
Das ist natürlich super.
Das hilft wahrscheinlich, weil man ja schon denkt, dass Kommunikation der Schlüssel zu dieser psychosozialen Problematik sein kann.
Mhm.
Aber da ist vielleicht ja auch die Möglichkeit der Veränderung in der Familie begrenzt in der kurzen Zeit. Es braucht vielleicht mehr Zeit, um da Ressourcen freizusetzen oder zu schaffen. Und es wäre also im schlimmsten Fall sozusagen, wenn der Rettungsdienst den Eindruck hat, es geht zu Hause einfach nicht weiter und es ist ein Wochenende und Hilfe ist nicht verfügbar, dann haltet ihr in den Krankenhäusern das auch für möglich, dass wir in dem Fall mit den Patienten hierher kommen und ihr dann sozusagen dieses Konstrukt sozusagen noch mal ein bisschen enger webt, dass der Patient dann das zu Hause auch schafft, richtig?
Das sehe ich schon als unsere Aufgabe. Es ist nicht so, dass wir jetzt in der Notaufnahme irgendwie immer einen Palliativmediziner da haben, aber wir haben hier schon einige Palliativmediziner in Ausbildung und wir sind zwei Palliativmedizinerinnen hier oben, die die Palliativeinheit sozusagen bestücken und leiten und das über den kurzen Dienstweg kriegt man das dann auch von der Notaufnahme zu uns hier oben gut geregelt.
Ich finde das total toll. Ich glaube, das ist auch etwas, was hier den Unterschied ausmacht im Landkreis, dass es diese Kooperation, dieses Zusammenarbeiten gibt, wo alle sozusagen wissen, das ist hier unser Landkreis und wir müssen für uns diese Lösung finden. Mhm. Sag doch bitte nochmal was zu häufigen Symptomen, die dann zu Hause Probleme sind. Also das mit der Blutung, das kenne ich auch schon. Das macht dann ja auch einfach sehr viel Angst. Und dann ist es ja auch so, dass man dann schnell den Rettungsdienst anruft. Mhm. Was für Symptome erlebt ihr noch häufig? Was sind so die Hauptprobleme?
Luftnot,
okay.
Schmerzen. Angst.
Mhm.
Erbrechen, Übelkeit,
ne? Also quasi so eine Handvoll Symptome, wo man sagen muss, das sind eigentlich alles Dinge, mit denen wir im Rettungsdienst vertraut sind, die wir eigentlich auch ganz gut schon mal anbehandeln können. Mhm. Und wo es aber eben auch regelmäßig zu Einsätzen kommt, muss man eben einfach so sagen. Es ist unser Hauptbutterbrot mit Schmerzen umzugehen, mit Luftnot umzugehen. Das sind sicherlich die häufigsten Sachen. Und manchmal gelingt es Patienten dann ambulant zu lassen, manchmal nicht. Zu diesem Gespräch, was wir heute führen, kam es ja eigentlich, weil es eben immer wieder Situationen gibt, wo der Rettungsdienst mit Palliativmedizin Kontakt hat, aber mit den Patienten eben nicht so umgeht oder vielleicht auch nicht umgehen kann in dem Moment, wie es der Patient sich eigentlich wünschen würde. Also wir waren ja zusammengekommen ins Gespräch, weil es Situationen gab, wo eine Verlegung von dem Krankenhaus in ein Hospiz stattfinden sollte. Und sich dann eben die Frage stellte, was passiert eigentlich, wenn dieser Patient auf dem Transport reanimationsbedürftig wird? Mhm. Und damals hattet ihr ja von den Rettungsdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Rückmeldung bekommen, nee, also wenn jetzt hier ein Kreislaufstillstand eintritt, dann müssen wir den wiederbeleben.
Ja.
Und das war ja so ein Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, oh, da müssen wir uns unbedingt intensiv drüber unterhalten, damit dort sozusagen auch wir alle was dazulernen können. Und aus meiner Sicht kann ich eben sagen, wir wissen ja, der Patientenwille, also wir haben damals schon mal eine Fortbildung gemacht zum Thema Recht und der Richter, der uns da beraten hat, der ist auch Notfallsanitäter hier im Landkreis und der hat immer gesagt, der Wille des Patienten ist sein Himmelreich. Das hat er als Richter sozusagen uns mitgegeben. Daran müssen wir uns orientieren. Das findet sich in vielen Paragraphen auch wieder, die ich mir auch immer wieder durchlesen muss, die kann ich gar nicht immer alle erinnern. Aber Fakt ist eben, wenn ich gegen den Patientenwillen handle, dann ist das Körperverletzung. Mhm. Körperverletzung kann auch nach dem Tod vollzogen werden. Das heißt, also ich mache mich auch strafbar, wenn ich nach dem Tod, also in dem Fall eine Wiederbelebung durchführe. Das ist sozusagen eben dann verboten, wenn es eine klare Aussage des Patienten dagegen gibt. Also wenn der Patient seinen Willen klar geäußert hat, schriftlich oder mündlich, oder wenn eben das durch einen Arzt oder eine Ärztin dem Team mitgeteilt werden kann. Also der Stationsarzt zum Beispiel sagt dem Team, guck mal, hier liegt vor, Patientenverfügung, Patient will nicht reanimiert werden. Dann ist das für uns tatsächlich bindend. Ja. Und an dieser Stelle wollte ich dieses Missverständnis gerne unter unseren Mitarbeitern gerne nochmal adressieren. Also ihr habt natürlich vollkommen recht. Das macht nicht nur menschlich keinen Sinn, die Wiederbelebung durchzuführen. Auch moralisch für das Team ist es ja schwierig. Die würden sich ja auch in eine ganz unglückliche Situation geben, aber auch rein rechtlich dürfen sie es nicht.
Ja.
Aber eben nur dann, wenn es so eindeutig ist.
Genau, also es ging mir jetzt nicht um, wir haben ja durchaus manchmal palliative Patienten, die von uns aus auch noch wieder nach Hause fahren und zu Hause dann auch noch weiter eine Systemtherapie, also Chemotherapie oder so in Anspruch nehmen. Das sind zwar palliative Patienten, aber eben solche wie zum Beispiel Mammakarzinompatienten, Prostatakarzinompatienten, die zwischendurch mal wegen der Schmerzen bei uns zur Einstellung waren, aber sicherlich noch 2, 3, 4, 5 Jahre leben könnten. Für die gilt es nicht. Aber Patienten, die ich sozusagen dem Rettungsdienst übergebe oder dem Transportdienst übergebe, dass diese Patienten ins Hospiz, sei es nach Badoweg oder sei es irgendwie nach Sinsdorf, gebracht werden sollen und diese Patienten eben dort ihre letzte Ruhe finden möchten, dann sind das Patienten, wo wir dann auch klar sagen, bitte, wenn was unterwegs passieren sollte, aus unserer Sicht sind sie jetzt so stabil, dass sie transportfähig sind. Wir würden also keine Patienten jetzt losschicken, wo wir der Meinung sind, es passiert jetzt wirklich sofort was. Ja. Aber manchmal hat man ja irgendwie so ein ungutes Gefühl oder denkt, na, vielleicht könnte was passieren. Ja. Und wenn wir das schon so auf den Weg geben, da braucht ihr, da sollt ihr nichts tun in Bezug auf Wiederbelebung, dann wäre es toll, wenn das gehört wird.
Genau, also wir werden zukünftig genau das, weil wir eine ärztliche Übergabe bekommen und das ist natürlich wichtig daran, das muss natürlich durch eine Ärztin, einen Arzt ausgesprochen werden. Wir hatten vorhin schon kurz das Beispiel, es ist ja immer, das kennen wir alle, diese Situation, es wird eine Reanimation bekommen, der Notarzt kommt und sagt so, wir stellen, wenn ihr alle meiner Meinung seid, stellen wir die Reanimation ein, dann hat da eine ärztliche Untersuchung und ein ärztlicher Entschluss stattgefunden, die Reanimation zu beenden. Da würde jeder sagen, okay, so kann es gehen. Und diese ärztliche Entscheidung ist eben schon vorher getroffen worden. Das ist nichts anderes, nur dass es der Zeitpunkt eben ein bisschen früher ist und dadurch hat es aber das gleiche Gewicht. Und wie gesagt, wenn man sich das überlegt, macht das ja auch total Sinn, dass ein Patient, der möchte seine letzte Ruhe irgendwo finden, und die kann man im Krankenhaus schwer finden. Und da ist es natürlich schön, wenn wir ihm helfen können, auch mit besonderen, manchmal ist es ja eine Lagerung, eine besondere Transport, Luftfederung, irgendwie sowas. Das kann man auch nicht auf einer Pritsche. Da braucht man ein spezialisiertes Team, wie Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter im Rettungsdienst, das eben sind und eine gute Ausstattung haben, um den Patienten schmerzarm dann eben sozusagen in seine andere Umgebung zu transportieren. Und wenn wir darüber nachdenken, dann würde es auch gar keinen Sinn machen, ihn zu reanimieren.
Und das soll jetzt keine Anklage sein. Ihr habt ganz, ganz tolle Leute, ihr habt ein tolles Team. Es sind total nette Kollegen, die hier immer auftauchen. Ich glaube, es ist eine Unsicherheit, die das hervorgerufen hat, sozusagen diese Reaktion. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, wenn wir einfach drüber reden.
Ganz genau. Genau so habe ich es auch verstanden. Wir wollen aufklären und wollen sozusagen alle zusammen noch besser werden, weil wir ja diese besondere Situation hier im Landkreis haben. Und das Gespräch heute trägt auf jeden Fall, glaube ich, dazu bei, dass es uns noch leichter fällt, das Richtige zu tun. Gibt es von deiner Seite aus noch ein paar, sag mal, kommunikative Tricks, wo du sagen würdest, wenn ihr da als Mitarbeitende darauf achtet, wenn ihr in so eine palliative Situation kommt, also wir sagen jetzt nicht die 35-jährige Patientin mit dem Herzinfarkt, da haben wir ja gelernt, wenn die jetzt kammerflimmern würde, natürlich würden wir die behandeln, sondern ich dachte jetzt mehr tatsächlich auch schon so einen Patienten, wo jetzt die Symptome gerade so stark sind, dass das System, Familie das gerade nicht schaffen kann. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, das hilft mir eigentlich immer ganz gut, die Familie da noch mal ein bisschen vielleicht auch mitzunehmen?
Naja, also was uns immer klar sein muss, die haben sich das ja eventuell schon ein paar Tage oder Stunden angeguckt, wie schlecht es dem Angehörigen geht. Mhm. Und eigentlich will ja immer jeder, der sich um seinen Angehörigen kümmert, auch das Beste und das Optimalste für denjenigen tun. Und wir haben häufig das Gefühl der massiven Hilflosigkeit und auch zeitweise Schuldgefühle, weil sie vielleicht nicht gut genug irgendwas getan haben, dass der jetzt so schlecht geworden ist. Das sagen sie natürlich nicht in dem Moment, aber das spielt häufig unterschwellig ganz viel mit. Und es ist einfach nur irgendwie gut, wenn man ein Auge und ein Ohr für den Patienten hat, aber auch wenigstens einen Blick auch mal auf den Angehörigen wirft und den einfach wahrnimmt und vielleicht auch mal sagt irgendwie, oh, das war für Sie jetzt auch sicherlich ganz schön anstrengend oder Sie haben ja hier ganz schön schon was geleistet und gute Arbeit gemacht oder irgendwie so. Also einfach den Angehörigen sehen und wahrnehmen ist, glaube ich, für den Angehörigen unheimlich wichtig in solch einer Situation. Und wenn man den Eindruck hat, das eskaliert da zu Hause, weil genau diese Stütze des Angehörigen wegfällt, dann ist das tatsächlich auch meistens so, dass man dann den Patienten eher mit ins Krankenhaus nehmen muss. Mhm. Was man tunlichst nicht sagen sollte, was natürlich keiner der Rettungssanitäter sagen wird, aber was man nicht sagen sollte, ist, es war ja sowieso klar, dass das passiert, oder sie sind doch sowieso ausbehandelt. Also solche Sätze sind irgendwie ganz ungünstig in solch einer Situation. Genauso wie ich meine verehrten Kollegen auch immer etwas sehr traurig angucke und irgendwie auch böse, wenn irgendeiner sagt, für sie können wir nichts mehr machen zu einem Palliativpatienten. Natürlich, wenn man medizinisch, therapeutisch in Richtung Kuration nichts mehr machen kann, heißt das für uns Palliativmediziner, da muss man eine ganze Menge machen.
Ja.
Weil die Symptomlast ist dann nämlich meistens groß.
Super. Also genau, es geht nicht nur um das Heilen, sondern machen kann man bis zum Ende Sachen. Und da ist die Empathie, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. Fand ich total schön. Empathie für eben auch die Umgebung. Egal, wie es in so einer Wohnung aussieht, das heißt nicht, man wollte nicht, sondern man konnte vielleicht einfach nicht mehr tun. Und wenn wir mit dieser empathischen Haltung rangehen, ist es auf jeden Fall eine Erleichterung für das ganze Umfeld. Andersrum, wenn wir empathiefrei sein würden, würde es die Sache nur für alle erschweren, für uns selber auch. Mhm. Ne? Also wir würden nichts damit gewinnen, wenn wir jemanden mit irgendwas konfrontieren, weil es uns überhaupt nicht helfen würde.
Nein, und manchmal ist es natürlich so, dass einige denken, oh nee, wenn ich damit zu viel Empathie reingehe, dann geht das zu dicht an mich selber ran und das ist, ich halte das gar nicht aus, oder es ist zu viel von meinem Mitgefühl, was da irgendwie mit reingeht. Und wir sollen ja nicht mitleiden, aber so ein bisschen mitfühlen hilft uns doch manchmal, die Situation besser zu verstehen. Mhm. Und es ist dann vielleicht auch ganz gut, wenn man in schwierigen Situationen, das haben Sie ja alle gelernt in Ihren Kursen, nochmal sich daran erinnert, was es so für Methoden gibt, die man hat, um wieder Abstand zu kriegen. Also sei es, dass man ganz bewusst irgendwie die Handschuhe auszieht und zur Seite in den Mülleimer legt, weil damit hat man jetzt irgendwie was, oder den Kittel wechselt oder was auch immer. Also dass man sich auch ein Ritual überlegt und tief Luft holt, wenn man wieder rauskommt. Man hat da eben was Tolles geleistet und man hat da Hilfe irgendwie den Angehörigen und dem Patienten entgegengebracht. Und jetzt muss man selber mal für sich wieder sorgen und mal tief einatmen.
Oh, vielen Dank für diesen schönen Tipp. Das ist ein sehr schöner Abschluss, finde ich. Ja, weil dieses für sich selber sorgen, das geht ja manchmal etwas unter in diesem ganzen Kontext. Mhm. Und da bin ich super dankbar. Also wir können, glaube ich, an der Stelle noch viel achtsamer mit uns selber und mit dem Team sein. Vielen, vielen Dank dafür. Also ich habe verstanden, Palliativ heißt nicht, morgen bist du tot, sondern Palliativ heißt Mantel, heißt sozusagen eine Situation, die ich nicht heilen kann, doch aushaltbar zu machen. Da kann noch, also wir hatten, glaube ich, gesagt, es kann besser werden und es kann länger werden. Nichts ist ausgeschlossen dabei, nur dass es eben nicht geheilt werden kann. Und dann haben wir ja gerade besprochen, dass es eben häufig darum geht, dass Symptome sozusagen dazu führen, dass man überfordert ist, der Einzelne wie das System Familie. Wir haben ja dann über eure tollen Hilfsangebote gesprochen und du hast gesagt, wenn es zu Hause nicht geht, dann sind wir als Krankenhaus sozusagen dafür da, um die Situation neu zu bewerten und vielleicht das Netz besser zu spannen, damit es dann beim nächsten Mal länger zu Hause aushaltbar ist. Und ich habe verstanden, dass es eben Situationen gibt, die einfach schwer auszuhalten sind, wie Blutungen oder wie Luftnot. Das hat man sich vorher vielleicht erst so gedacht, aber es geht dann eben doch nicht. Mhm. Einer eurer guten Tipps ist sozusagen auch einen Blick auf die Familie zu geben, die sich nach allen Möglichkeiten bemüht haben. Und nicht zuletzt, und das fand ich schön, auch eben zu sagen, achtet auch auf euch und euer Team. Das können Rituale, kleine Rituale sein, mit denen man eben den Abstand wiedergewinnt, weil das finde ich ganz richtig, das geht mir auch so. Empathie heißt natürlich auch ein bisschen, dass etwas nah an mich rangeht und vielleicht ist es schon ein bisschen zu nah. Und da ist es gut, den Abstand wieder zu gewinnen und zu sagen, mit fühlen heißt nicht mit leiden. Vielen Dank, das nehme ich gerne mit. Gibt es noch Sachen, die du noch ergänzen möchtest?
Nee, ich finde, du hast jetzt das so schön rund abgeschlossen. Ich glaube, das ist erstmal gut.
Prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Wir bleiben in Kontakt. Wir werden diese Ampel, von der wir sprachen, die werden wir auf jeden Fall im Kreis promoten. Wir wollen dem Rettungsdienst und allen, die daran teilhaben, das eben leichter machen zu erkennen, was meine Aufgabe ist, was ist der Wunsch des Patienten und den Wunsch des Patienten dann eben zu respektieren und dann auch zu unterstützen. Und ich glaube, das können wir mit so einem einfachen oder mit einem transparenten Modell sehr schön machen für alle. Das hilft uns super. Vielen Dank auch nochmal für den Hinweis. Bin ich mal gespannt, wie schnell wir das umgesetzt kriegen.
Oh ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Also bis zum nächsten Mal. Euch einen schönen Tag. Tschüss.